Wenn ihr ein bisschen mehr über den hypovolämen Schock erfahren wollt, dann hört euch die Episode an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, heute geht's weiter mit unserer kleinen Serie über den Schock. Wie ja schon in der Einleitung angeteasert, geht es heute um den Hypovolämenschock oder den Volumenmangelschock. Ja, da denkt jeder, ist ein Schock, der den Anästhesisten noch relativ häufig betrifft. Da denkt jeder natürlich an das Polytrauma im Schockraum und wie man heldenhaft dadurch das Blut wartet und den Patienten rettet. Ja, klar mag das auch mal das geben, aber der hypovolämische Schock, der tritt auch noch in anderen Zusammenhängen auf und die sind auch nicht so selten. Einmal natürlich solche Sachen, wenn der Patient einfach viel über den Magen-Darm-Trakt verliert. Zum Beispiel beim Ileus, wenn er nichts bei sich behalten kann, wenn er brechen muss oder wenn er natürlich Durchfall hat. Dann auch Verluste über die Nieren, im polyurischen Nierenversagen, Verluste über Drainagen, Fisteln, aber auch wenn er schwitzt, stark schwitzt. Vor ein paar Jahren gab es mal so eine Hitzewelle. Naja gut, es gibt es eigentlich im Moment, in jedem Sommer gibt es so eine Hitzewelle, aber da war es in dem Notarztstandort, wo ich gefahren bin, ganz extrem. Da haben wir einige Patienten gehabt, die quasi in Volumenmangelschock durch Gartenarbeit erlitten haben, weil sie so geschwitzt haben und nichts getrunken haben. Dann natürlich auch so Sachen, muss man einfach sagen, längere Wartezeit auf OPs. Da werden die Patienten immer wieder verschoben, immer wieder ans Ende des Programms getan, den ganzen Tag nüchtern gelassen. Macht es gerade bei älteren Menschen nicht unbedingt besser. Und dann natürlich auch solche Sachen, da mache ich vielleicht mal einen extra Podcast drüber, über sowas wie großflächige Verbrennung. Ja, auch da verliert man extrem viel Flüssigkeit. Einfach durch die Zellen, die kaputt gehen und die Flüssigkeit, die man über eine kaputte Kapillarmembran verliert. Ja, beim hypovolämischen Schock, es gibt so eine etwas ältere Einteilung, möchte ich es mal nennen, über den hämorrhagischen Schock, den Blutungsschock, den Volumenmangelschock. Der wird vor allem vom ATLS-Konzept wird der weitergepredigt, muss man fast sagen. Den wird man in der Prüfung abgefragt. Ich finde das jetzt nicht unbedingt so hart, dass man das wirklich danach einteilen sollte und dass man dann irgendwie andere Maßnahmen ergreift. Aber ich finde es trotz alledem eine sinnvolle Einteilung, einfach um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was eigentlich alles zu einem Schock dazugehört. Ja, ich lese euch das jetzt mal vor, bespreche das ein bisschen. Also es gibt vier Stadien des Schocks, des hämorrhagischen Schocks und jeweils gibt es natürlich dann Unterpunkte, die erfüllt werden müssen. Ja, einmal ist quasi Blutverlust, Pulsfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz, Recap-Zeit, also die Durchblutung am Fingernagel, ist eine sehr wichtige Sache. Einfach dran denken, ist ganz einfach, ganz schnell gemacht und sagt einem wahnsinnig viel über den Patienten. Dann die Diurese und dann die Neurologie. So, die Werte, die ich jetzt so sage, die sind für einen 70 Kilo schweren Mann gedacht, jung, gesund, fit. Schock Stadium 1, der Blutverlust ist kleiner als 750 Milliliter oder kleiner 15%. Der Puls ist noch unter 100. Blutdruck ist normal. Atemfrequenz 14 bis 20, Rekabilisierungszeit, jetzt habe ich es geschafft, normal, Diurese mehr als 30 Milliliter die Stunde und Neurologie ist okay, beziehungsweise der wird wahrscheinlich ein bisschen Angst haben. Ne? Stadium 2, 750 bis 1500 Milliliter Blutverlust, also bis zu 30%. Puls ist über 100, Blutdruck ist noch normal, Atemfrequenz schon 20 bis 30, Rekabilisierungszeit verzögert, Diurese geht so Richtung 20 Milliliter die Stunde runter und neurologisch ist der Patient sicherlich ängstlich. Stadium 3, bis zu 2 Liter Blutverlust, bis zu 40% des Blutvolumens, der Puls ist dann bis 140 hoch. Da fängt es an, der Blutdruck, dass er erniedrigt ist. Die Atemfrequenz geht bis 40 hoch. Die Recap-Zeit ist natürlich deutlich verlängert, die Diurese nimmt deutlich ab und der Patient wird verwirrt sein. Ja, und ein Schock Stadium 4, über 2 Liter, mehr als 40%, Puls über 140 beziehungsweise dann bald nicht mehr tastbar. Blutdruck ist deutlich erniedrigt, Atemfrequenz deutlich erhöht, Rekabilisierungszeit gibt es nicht mehr, Diurese gibt es auch nicht mehr und der Patient wird dann zusätzlich lethargisch. Ja, das ist eigentlich eine gute Einteilung, um sich so ein bisschen vorzustellen, wie so ein Schock auf den Menschen wirkt, beziehungsweise wie man es diagnostizieren kann, wenn man quasi sagen kann, wie weit der Patient schon im Schock drin ist. Ja. Sonst, ob das jetzt der Puls über 100, unter 100, 102 ist, naja, die Atemfrequenz ist nur 18 statt 20, das finde ich ist zu hart. Aber trotzdem, ich finde es eine sehr sinnvolle Einteilung, wo man mal kurz drüber nachdenken kann, ja, wie so ein Schock ist und wie sein eigener Patient ist, den man vor sich liegen hat. Was ganz oft ist es ja extrem schwer abzuschätzen, wie viel Blut hat der eigentlich verloren. Ja? Gerade im OP, es fließt extrem viel Blut irgendwo unter die Tücher im OP. Dann werden die Tücher, die vollgesogenen, irgendwie weggeschmissen. Dann kommt in den Cellsaver, statt Blut kommt noch irgendwie 2 Liter Spülung. Oder der Chirurg sagt, ich habe 2 Liter gespült, obwohl da irgendwie doch sehr viel Blut im Sauger drin ist. Solche Sachen wie Sektios, da ist immer viel Blut irgendwie im Saal. Ganz, ganz schwer abzuschätzen, wo man da eigentlich steht mit dem Patienten. Und, was wir ja auch nie wissen, was ist da die Ausgangssituation des Patienten? Ne? Gibt ja Patienten, die sind schon dehydriert, die sind schon völlig am Rande ihrer Kompensation, wie zum Beispiel ältere Menschen, die zu wenig trinken, und dann erleiden sie noch einen Blutverlust. Ja? Durch, was weiß ich, ja, das kann ja reichen, wenn sie sich einen Schenkelhals brechen. Ja, gut, das so ein bisschen zur Diagnostik, Therapie des hämorrhagischen Schocks. Ja, also was eine Sache, die noch irgendwie wichtig ist, das ist was, wo man gerne irgendwie, ich sag mal, jetzt nicht in den Streit verfällt mit anderen Abteilungen, aber was man einfach wissen muss, gerade als Anfänger beim hämorrhagischen Schock, sind am Anfang der HB und der Hämatokritwert nicht verändert. Also sprich, der hat einen ganz normalen HB. Man hat einen Patient, der blutet wie blöd, macht eine BGA und der hat einen HB von 14. Ja, dann sagt man, ja klar, hat einen HB von 14, ist doch alles gut, müssen wir nichts machen, der wird wohl keinen Schock haben oder keinen hämorrhagischen Schock haben, der blutet nicht. Ja, das ist leider ein kleiner Fallstrick, weil natürlich Erythrozyten und Plasma in gleichem Maße verloren gehen. Ja, deswegen die Relation, die ist wieder gleich. Deswegen hat der Patient einen guten HB. Wenn man dann aber anfängt, Volumen zu geben, was wir machen, um den Schock irgendwie zu bekämpfen, dann ist man plötzlich vom lustigen HB 14, wo alle entspannt und safe im Schockraum rumstehen und die Hände in der Hosentasche haben, plötzlich beim HB von 5. Und dann wird es irgendwie interessant. Das ist was, woran man denken muss. Ja, ich habe es schon vorweggenommen, natürlich, Therapie von einem Volumenmangelschock ist Volumen zu geben. Ja, kristalloide Infusionen möglichst sinnvoll ausgleichend, nicht völlig hirnlos reinpumpen, was man kann, aber auch nicht irgendwie 500 Jono in 2 Stunden, so funktioniert es nicht. Es muss irgendwie bedarfsangepasst an den Verlust, muss das Volumen ersetzt werden. Das geht, by the way, natürlich nicht über ein ZVK oder solche Geschichten. Da braucht man dicke periphere Zugänge oder am besten noch einen Scheldenkatheter oder irgendwelche Schleusen, was man halt so im Krankenhaus hat. Ne? Genau, ich spare mir das Thema kolloidale Lösungen aus. Die Diskussion mal in die mit. Ich habe dazu meine persönliche Meinung, aber das brauchen wir, glaube ich, hier nicht ausdiskutieren. Was natürlich dazu kommt im Krankenhaus, ist Volumenersatz natürlich dann auch mit Erythrozytenkonzentraten. Auch daran denken natürlich, dass der Patient auch Thrombozyten verliert. Und das ganze Thema Gerinnungsmanagement, das gehört natürlich auch dazu. Aber das machen wir mal beim Extra-Thema. Da nur als kleines Schmankerl, weil das ja doch irgendwie oft auch ein bisschen zu Diskussionen führt. Also solange irgendwo ein Loch in dem Patienten ist, wo irgendwas rausläuft, bringt Gerinnungstherapie nichts. Na, wir werden nicht mit unserer Gerinnungstherapie ein Loch in einem Gefäß flicken können. Das geht halt nicht. Ja, das kann nur der Chirurg, indem er es zustrickt. Gut, das gibt manchmal auch ein bisschen Diskussion. Manchmal müssen Katecholamine gegeben werden, weil man einfach das Volumenmangel nicht so schnell so schnell ausgleichen kann. Dann ist da einfach das Noradrenalin, das Mittel der Wahl, das peripher die Gefäße eng macht. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge darüber. Das ist Mittel der Wahl. Natürlich später, wenn es dann wirklich in den schweren Stadien ist, kann man natürlich auch Adrenalin geben. Gut, ein Konzept, was man sich auch noch vorstellen möchte, ist die permissive Hypotonie. Wenn man jetzt quasi eine Blutung ins Abdomen hat oder auch im Thorax, egal, irgendwas, Aszendenzeinriss oder irgendein Aneurysma oder sowas, dann kann es sinnvoll sein, den Blutdruck nicht auf Normalwerte hochzubringen, sondern den Blutdruck irgendwo, da ich glaube, da streiten sich so die Gelehrten, in welche Bereiche so 70 bis 90 mm Hg systolische Blutdrücke zu halten, einfach damit die Blutung nicht so stark ist und dass man den Patienten dann in den OP bringt, die Blutung stillen kann und dann erst den Blutdruck wieder anhebt. Das funktioniert natürlich nur in gewissen Bereich. Also das kann man jetzt nicht 2 Tage machen. Das geht so eine Stunde, sagt man, ist sinnvoll. Und natürlich bei Patienten mit Schädelhirntrauma, schwerer KHK und solchen Geschichten, da muss man den Blutdruck einfach höher halten. Das macht keinen Sinn, wenn man dann irgendwie später einen hypoxischen Patienten hat oder einen Patienten, der irgendwie schweren Hirnschaden erlitten hat, weil man den Blutdruck so niedrig gehalten hat. Da muss man in enger Absprache mit den Chirurgen natürlich sein. Gut, was gibt es noch dran denken? Metabolische Azidose in der ganzen Sache auszugleichen. Und natürlich auch etwas, was ja auch liebend gern vergessen wird, ist das Temperaturmanagement. Gerade im Schockraum, jeder von den 20 Leuten, die da im Schockraum sind, fummelt irgendwie an dem Patienten rum und macht die Wärmedecke runter, weil ich muss ja gerade mal gucken, wie was am Knie ist und ich muss noch schnell gerade Blut abnehmen und ich muss noch gerade Temperatur messen. Wirklich dran denken. Lasst die Wärmedecke, was auch immer ihr habt, ob das jetzt irgendwelche Luftpumpen sind oder einfach nur warme Decken oder eine Raumtemperatur. Denkt einfach dran, lasst es auf dem Patienten. Lasst sie nicht auskühlen. Auskühlen führt natürlich einmal zur Verschlimmerung der Zentralisierung beim Schock, aber natürlich auch zu einer schlechteren Blutgerinnung. Wie gesagt, ich glaube, da mache ich nochmal eine eigene Folge dazu. Gut, das wäre es soweit zum Volumenmangelschock. So, das war es schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder Ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen, diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.